Wie hängen unser Konsum, die Klimakrise und die Rechte von Kleinbäuerinnen weltweit zusammen? Warum ist Ernährungssouveränität ein Menschenrecht? Und was können wir tun, um eine nachhaltige Zukunft mitzugestalten? Welthaus Graz setzt sich für soziale Gerechtigkeit, Klimaschutz und faire Lebensbedingungen ein. Gemeinsam mit Partnern und Partnerinnen in Afrika, Asien und Lateinamerika. Mein Name ist Andreas Steinwieder und im heutigen Podcast spreche ich mit Margareta Moser vom Welthaus-Team in Graz. Sie leitet das Projekt Allianza Österreich-Argentinien, begleitet auch Projekte in Brasilien und Senegal und wird auf die oben angesprochenen Themen sehr breit eingehen. Liebe Margareta, vielen Dank für deinen Besuch in unserem Podcast Agrarseins Wissen kompakte Habelerfahrung bei Gumpenstein.
Vielen Dank für die Einladung, ich freue mich sehr.
Liebe Margareta, kannst du dich und die Rolle von Welthaus Graz kurz vorstellen?
Sehr gerne. Ich sage vielleicht ganz kurz, wer Welthaus ist. Wir haben seinen Namen Welthaus Diözese Graz-Eckau. Das heißt, wir sind eine Einrichtung von der Diözese, der katholischen Kirche in der Steiermark. Die sagt, die Katholiken und Katholikinnen zahlen ihren Kirchenbeitrag und ein Teil von diesem Kirchenbeitrag bleibt nicht in der Steiermark, sondern geht in die weite Welt hinaus. Kirche ist mehr als nur in der Steiermark. Das heißt, wir arbeiten hauptsächlich mit diesen Geldern, unterstützen damit eben, wie du es gesagt hast, Projektpartner in Afrika, Asien, Lateinamerika, ein bisschen auch in der Ukraine, und genau, unterstützen eben die zu zwei Schwerpunktthemen, Ernährungssouveränität und Klimagerechtigkeit, indem wir einerseits wirklich in der Entwicklungszusammenarbeit Projekte unterstützen. Das heißt, wir haben unsere lokalen Projektpartner in Brasilien zum Beispiel, die brasilianische Organisationen, die mit der bäuerlichen Gemeinschaft, mit bäuerlichen Familien dort arbeiten. Wir machen das aber auch im Sinne von Anwaltschaftsarbeit. Das heißt, wir versuchen, politisch Einfluss zu nehmen. Wir schauen uns Gesetze an, Gesetze auf österreichischer Ebene, auf EU-Ebene, um einfach zu verhindern, dass Gesetze, die es gibt, dagegen arbeiten. Also wir wollen die Menschen unterstützen und dann gibt es Gesetze, die arbeiten da genau dagegen. Und da schauen wir eben gemeinsam mit anderen Organisationen in großen Netzwerken auf das. Und wir machen Bildungsarbeit, das heißt, wir bringen globale Themen, globale Verknüpfungen in steirische Schulen, in Veranstaltungen mit Erwachsenen und schauen eben dort die Diskussion anzuregen über die globalen Zusammenhänge.
Also sehr wertvolle Aktivitäten. Wie bist du zu dem gekommen?
Übers Studium. Also ich habe im Master Global Studies studiert und habe da Welthaus kennengelernt und war da einfach auch fasziniert von diesen globalen Zusammenhängen, dass man sich Themen nicht nur isoliert voneinander anschaut, sondern wirklich sagt, okay, was hat jetzt die Situation in Lateinamerika zum Beispiel mit uns hier in Österreich zu tun? Genau, und habe da 2018 dann zum Arbeiten angefangen. Also okay. Das sind auch schon ein paar Jahre.
Ihr setzt euch sozusagen für Menschenrechte ein, für gesunde und lokal gut angepasste Ernährung. Was konkret bedeutet das jetzt, wenn wir an Argentinien, an Brasilien, an Senegal zum Beispiel denken? Nehmen wir das Beispiel Senegal.
Ja, wir arbeiten da mit Organisationen eben, die mit Kleinbauern, Kleinbäuerinnen arbeiten. Und mit diesem Ziel, dass die Menschen sich gut ernähren können, selbstbestimmt ernähren können. Das ist auch ein Unterschied zur Ernährungssicherheit. Es geht uns nicht darum, denen einen Sack Reis hinzustellen und sagen, da ist und wirst eh satt, sondern es geht um dieses selbstbestimmte Anbauen, um das selbstbestimmte Produzieren von den Lebensmitteln. Ich kann mich selbst ernähren. Und das sehen wir einfach in allen Ländern, in denen wir arbeiten, dass da ganz oft die Grundlagen fehlen. Also im Senegal kann das heißen, der Klimawandel breitet sich aus. Wir haben Verwüstung, die Böden werden trockener. Wie kann ich da Landwirtschaft gestalten, dass ich trotzdem nur gut anbauen kann? Also welche angepassten Techniken kann ich da machen?
Wer ist euer Ansprechpartner in diesem Prozess? Sind es die Kleinbäuerinnen und Kleinbauern oder sind es eher weiblich dominierte Betriebe zu Hause, weil ja oft die Männer arbeiten gehen und von Frauen werden sozusagen die kleinbäuerlichen Strukturen hochgehalten?
Es sind schon auch die Männer, die, also jetzt gerade im Senegal, schon, wir sind sehr viel zuständig für die Feldarbeit, für den Ackerbau. Aber unsere Ansprechpartner sind lokale Nichtregierungsorganisationen, die eben ganz eng mit den Bauern und Bäuerinnen zusammenarbeiten.
Genau. Du hast vorher das Thema Klima angesprochen, Klimakrise. in Bezug auf Ernährungsgerechtigkeit, Menschenrecht. Was bedeutet das für dich oder für eure Organisation?
Na, Klimagerechtigkeit an sich würde heißen, dass die, die sehr stark verantwortlich sind für den Klimawandel, Verantwortung übernehmen und die, die den Klimawandel am meisten spüren und meistens sehr wenig zu seinem Entstehen beigetragen haben, dass die unterstützt werden. Das heißt, eben im Senegal zum Beispiel schauen wir, dass, wie können da landwirtschaftliche Techniken vermittelt werden, dass die Leute gut arbeiten können. Aber auch, ich habe vorher die Anwaltschaft angesprochen, zum Beispiel Tansania, anderes Beispiel. Wir sehen ja jetzt, alle Unternehmen europäischen oder Unternehmen des globalen Nordens wollen klimaneutral sein, schaffen das vielleicht aber durch ihre eigene Produktion nicht und kaufen dann Zertifikate. Wo kaufen sie die? Zum Beispiel in Tansania, wo die Maasai leben, wo die Maasai mit ihren Rinderherden leben. Und jetzt kommen die Unternehmen, wollen dort Zertifikate kaufen und dort sozusagen sicherstellen, dass sie klimaneutral sind. Was hat das zur Folge? Sehr oft passiert es so, dass die lokalen Gemeinschaften, die Maasai zum Beispiel, nicht eingebunden werden in diesem Prozess, sondern es führt dazu, dass die vertrieben werden von ihrem Land, damit die Unternehmen dann jetzt sagen können, okay, wir brauchen diese Fläche für den Umweltschutz.
In der Ernährungssouveränität spielt ja auch der Zugang zu eigenem Land eine große Rolle. Wie schaut es da global betrachtet aus? Wo gibt es da Hotspots, wo das eben gar nicht der Fall ist?
Ja. Da kommen wir jetzt stark nach Südamerika, also gerade mit unseren Projektpartnern in Argentinien, in Brasilien sehen wir das massiv, dass die Leute zwar seit Generationen auf dem Land leben, aber die Landtitel oft nicht haben. Das geht zurück auf Kolonialgeschichte, dass die europäischen Mächte kommen, Land enteignen, wir sehr ungleiche Landverteilung haben und das spürt man eben bis heute. Die kleinbäuerlichen Familien leben auf dem Land, haben aber nicht den Landtitel, haben vielleicht keinen Grundbucheintrag und sind dadurch sehr anfällig dafür, dass sie vertrieben werden von großen Konzernen, von Spekulanten, die eben dieses Land gut brauchen können. Und da arbeiten wir ganz stark mit unseren Projektpartnern in Argentinien, in Brasilien, aber auch in anderen Ländern dafür, dass die Leute eben ihre Landtitel haben und nicht so anfällig sind für diese Vertreibungen, die oft sehr gewaltvoll sind.
Wie ist es dann zu diesem Allianza-Projekt gekommen, Österreich, Argentinien? Und was versteht man darunter? Was war euer Ziel in dem Projekt?
Das Projekt Allianza ist eigentlich auch aus der ganz klassischen Entwicklungszusammenarbeit gekommen. Also wir haben seit über 20 Jahren mit unserem argentinischen Projektpartner in Cupo, heißen die, zusammengearbeitet. Und haben da einfach Jahr für Jahr, Bericht für Bericht, Projektreise für Projektreise immer die gleichen Dinge gesehen. Eben, dass die indigenen Gemeinschaften vertrieben werden, dass die Primärwälder gerodet werden, dass das Wasser, das Grundwasser vergiftet ist, weil nebenbei so viel Pestizideinsatz ist. Also all diese negativen Auswirkungen von der Agrarindustrie direkt neben dem Gebiet, wo die bäuerlichen Gemeinschaften leben.
Warst du vor Ort und hast du dir das selbst auch angesehen?
Ja, wir waren dann auch im Projekt Allianza
vor Ort. Weil du gesagt hast, es wird gerodet. Was wird dann angebaut? Sind es die Sojabohnen, die dann kommen oder kommen die Rinderherden, die Weidebetriebe?
Ja, es ist in Argentinien ganz stark Soja, genauso Sonnenblumen. Und Getreidearten. Aber Soja ist so dieses Modell.
Also Soja für die Welt produzieren, für den Export, wo die einheimischen kleinbäuerlichen Strukturen gefährdet werden, nichts davon haben. Es werden die Düngemittel importiert, es wird der Nährstoff exportiert, die Exkremente bleiben dann in Europa. Genau das Szenario, das wir sehr viel vorfinden und das die großen Probleme heute bereitet, oder?
Ganz genau. Das ist die Problemlage, glaube ich, jetzt nicht besser beschreiben können, die wir gesehen haben und wie wir dann auch angefangen haben, uns anzuschauen, warum ist die ganze Situation so? Warum leiden die bäuerlichen Betriebe in Argentinien so? Und dann siehst du eben, wie du es gesagt hast, sehr schnell die Zusammenhänge nach Europa, nach China, in die Welt. Und denkst du, das gibt's eigentlich das nicht, dass ein Land mit den fruchtbarsten Böden im eigenen Land Hunger hat. Mhm. Weil einfach wahnsinnig viel exportiert wird und im Land selbst herrscht Hunger. Und so haben wir dann angefangen, die Zusammenhänge anzuschauen. Und dann bist du da relativ schnell bei der Landwirtschaft in Österreich. Siehst die hohen Sojaimporte. Siehst dann, okay, warum braucht man eigentlich so viel Soja? Ja, weil wir so viel Fleisch essen, weil es so billig sein muss. Also da die ganzen Zusammenhänge auch nach Österreich. Und wir haben dann als Welthaus auch in diese Richtung gearbeitet mit Aktionen gerecht leben, Fleisch fasten, wo man besonders in der Fastenzeit darauf hinweist, dass man weniger Fleisch essen soll, auch versucht zu lobbyieren, dass weniger Soja importiert wird. Aber das Ganze ist natürlich, das kommt ja auch nicht von irgendwoher, sondern du hast ja auch die österreichische Landwirtschaft, die unter Druck steht und die sich gezwungen sieht, die billigen Preise zu.
Und das war ja dann euer Ansatz, dass ihr sozusagen österreichische Bauern und Bäuerinnen mit argentinischen Bauern und Bäuerinnen zusammenbringt, oder?
Ganz genau, das war der Ansatz, weil wir gesagt haben, okay, die stehen im Mittelpunkt und es wird genug über die Bauern geredet, aber mit den Bauern wird zu wenig geredet für das, dass sie so zentral sind für die ganze Angelegenheit. Und so war dann die Idee, okay, stellen wir sie in den Mittelpunkt und bringen wir die österreichischen und die argentinischen Kleinbäuerinnen und familiären Betriebe miteinander in Austausch und schauen wir, was haben sie eigentlich für ihre Vorschläge für nachhaltige Landwirtschaft. Und wir sehen ja, es gibt ja Betriebe, die funktionieren wunderbar, aber warum sind es so wenige? Mhm. Und warum steht das System als Ganzes so unter Druck? Und das wollten wir uns im Projekt dann anschauen.
Schauen wir ein bisschen auf die Ergebnisse, oder mich interessiert sehr, gibt es Unterschiede bei den Bäuerinnen und Bauern in Argentinien und in Österreich, also unterschiedliche Problembereiche mit Sicherheit, weil ja die Voraussetzungen in Argentinien komplett anders sind. Und es wird auch Gemeinsamkeiten geben, oder? Und auch gewisse Dinge, die man gemeinsam umsetzen könnte, um beiden Seiten Hilfestellungen zu bieten.
Ja. Ja.
Was sind einmal sozusagen diese großen, was ist in Argentinien das Große?
Ich glaube, das ganz Große in Argentinien ist die Anerkennung des Sektors. Also ich habe vorher schon gesagt, wir müssten zurückgehen auf die Kolonialgeschichte und schauen, wie viel Unrecht da eigentlich passiert ist, beziehungsweise wie ungleich die Verteilung ist. Dazu hat es dann ein Gesetz gegeben, das sagt, okay, wir machen eine Wiedergutmachung. Das wird aber nicht umgesetzt. Das heißt, das Problem für den Sektor der bäuerlichen Landwirtschaft, der familiären Landwirtschaft in Argentinien, ist die fehlende Anerkennung vom Sektor.
Das Sektor ist die Landwirtschaft.
Die familiäre Landwirtschaft. Mhm. Die familiäre im Vergleich zur industriellen Landwirtschaft, wo
und
in Argentinien.
Die dominiert.
Die dominiert, es ist alles auf die ausgerichtet und die familiären Betriebe haben kaum Zugang haben keine Vermarktungsmöglichkeiten etc. Geht auch wieder zurück auf die fehlenden Landtitel. Wenn ich keinen Landtitel habe, wenn mein Land, habe ich keine Betriebsnummer, kriege ich keine Unterstützungen und kann er nicht vermarkten. Also das geht wirklich ganz grundlegend um diese Anerkennung und um den Status der Betriebe, ob die gut wirtschaften können oder wirklich ganz niedrig gehalten werden und nur für die Subsidiarität arbeiten können.
Also das ist das Hauptproblem in Argentinien, kann man sagen, oder?
Ja, also das ist ganz klar das Hauptproblem des Sektors.
Jetzt würde mich interessieren, was die argentinischen Bäuerinnen und Bauern gesagt haben, wie sie die österreichischen Situationen kennengelernt haben. Im Vergleich dazu sind wir ja im gelobten Land, könnte man sagen, oder?
Ja, das war total spannend, weil es hat ja dann im Projekt eben diese Reise gegeben, der steirischen Betriebe nach Argentinien vorher und dann ein paar Monate später sind die argentinischen Betriebe in die Steiermark gekommen. Und natürlich sind denen ein bisschen die Augen aus dem Kopf rausgefallen, wie sie die Situation in Österreich gesehen haben, wie die Betriebe gut dastehen auf den ersten Blick, wie die Stammbäume aufzeichnet sind und auf wie viele Generationen das zurückgeht, dass die wirklich sagen, das ist der Hof, den bewirtschaften wir. Auch wie viel Förderung es gibt. Also es ist in ganz vielen Situationen ist immer die Frage von den Argentinern kommen und gibt es eine Förderung dafür und wie wird das gefördert. Und dann aber gleichzeitig, also so das einerseits Positive sehen und dann zu sehen, ja, aber warum hören in Österreich trotzdem so viele Betriebe auf? Und warum sagt sie, ihr steht so unter Druck? Und da so sie waren 2 Wochen da und es hat auch relativ lange gedauert, bis man irgendwie ein bisschen hinter die Kulissen sieht und sieht, es ist auch in Österreich nicht alles nur gut.
Mhm. Ja. Was hat das bewirkt bei den österreichischen Bäuerinnen und Bauern? Das Argentinische zu sehen.
Einerseits, also manche haben gesagt, wir schätzen schon viel mehr jetzt unsere Situation und wir jammern zu viel. Es hat teilweise ganz konkrete Dinge bewirkt, würde ich sagen. Also zum Beispiel, wir haben einen großen Schweinemester mitgehabt in Argentinien, wir haben eine indigene Gemeinschaft besucht, die eben erzählt haben, was der Sojaanbau neben ihnen, sie haben einen Riesenbetrieb neben ihnen, was diese Vergiftung sozusagen von ihrem Grund und Boden bewirkt. Der ist heimgekommen und hat gesagt, ich steige aus südamerikanischem Soja, ich will das nicht mehr. Also das sind sehr persönliche Erfahrungen, die aber Änderungen bewirken. Ich glaube, es hat auch diese Identität, als wir sind bäuerliche Betriebe, bewirkt. Also das war total spannend und total schön zu sehen, wie die steirischen und die argentinischen Betriebe sich verstehen, trotz der Sprachbarrieren. Mhm. Aber die haben ganz viel gemeinsam und diese gemeinsame Identität von, das ist unser Boden und wir bewirtschaften den so, dass meine Kinder und die Enkel und die Urenkel auch noch weiter wirtschaften können. Das ist ein bäuerlicher Betrieb und ein industrieller Betrieb, dem ist das völlig wurscht. Also das siehst du in Argentinien ganz massiv. Die wissen, okay, das geht jetzt vielleicht nur 20 Jahre, dann ist der Boden tot, aber es ist mir wurscht, weil ich ziehe dann weiter. Und einfach da so diese Identität.
Oder ich investiere in andere Aktien.
Genau.
Vielleicht in die Rüstung.
Ja, genau. Mhm. Und da einfach dieses Spüren von, wir sind bäuerliche Betriebe und wir geben sehr viel Herzblut und wir sind ganz wichtig. Also ich glaube, das war eine wichtige gegenseitige Stärkung in zwei Situationen, in denen sie sich befinden, die sehr unterschiedlich sind, aber wo sie doch viel Unverständnis auch von der Gesellschaft oder fehlende Wertschätzung, fehlende Anerkennung spüren. Und dort zu spüren, wir sind total wichtig und das stärkt dann gegenseitig. Und das war ja, glaube ich, ein sehr schöner Moment.
Wie ist es den argentinischen Bäuerinnen und Bauern gegangen bei uns im Wunderland? Ist das nicht sozusagen ein unrealistisches Ziel, das ich hier sehe, oder Ziel, eine komplett andere Geschichte, wo ich nicht hinkommen kann, wo mir etwas gezeigt wird, was eigentlich unerreichbar ist?
Ja und nein. Also ich glaube, die Idee von der ganzen Austauschreise war jetzt auch nicht zu sagen, ich schaue mir das jetzt an und dann gehe zurück und kopiere das und mache das in Argentinien. Also das war von vornherein klar, dass das nicht das Ziel dieser Reise ist. Aber schon sehr viele Inputs für die teilnehmenden Leute, die mitgereist sind. Und einfach auch so diese Frage, die landwirtschaftliche Organisation hat sie auch sehr beeindruckt. Also
vom Schulsystem bis hin zur Vermarktung, oder?
Genau, von der Vermarktung und von der Vertretung. Also wirklich, wie durchorganisiert das auf der einen Seite ist. Und dann doch auch wieder zu sehen, okay, je höher dann jetzt auf Vertretungsebene mal raufgeht, wie gut ist die Mitsprache dann wirklich? Oder wie, sie waren sehr beeindruckt von der Direktvermarktung zum Beispiel, dass das funktioniert. Und gleichzeitig dann zu sehen, okay, die Marktkonzentration ist enorm und wie viel Mitsprache haben dann die bäuerlichen Betriebe wirklich. Also einfach, ich glaube, es war im ganzen Projekt dieses einen differenzierten Blick zu kriegen und Nuancen zu sehen, war für uns alle Beteiligte ganz wichtig.
Das Projekt läuft noch oder ist es jetzt abgeschlossen?
Es ist am Auslaufen, jetzt in der aktuellen Phase. Also wir haben 2022 begonnen, haben auch eine Finanzierung durch das österreichische Klimaministerium für das Projekt gehabt. Und läuft jetzt im Frühling 2025 aus. Das Projekt an sich läuft aus.
Aber die Bäuerinnen und Bauern sind teilweise noch in Kontakt?
Die sind noch in Kontakt. Die sind noch stark im Austausch. Wir sind mit ihnen im Austausch. Wir sind am Umsetzen der politischen Forderungen. Oder nicht am Umsetzen, sondern am Einbringen, am Lautmachen der Forderungen. Und diese Idee, wie wir zusammenarbeiten, die geht weiter. Also, wir hoffen, dass wir eine konkrete Projektfinanzierung auch weiterhin kriegen für konkrete Umsetzungen. Aber die Idee, weiterzuarbeiten, die geht weiter.
Ein Ergebnis bei eurem Projekt, habe ich gelesen, war auch sozusagen die Forderung nach einer verpflichtenden Herkunfts- und Haltungskennzeichnung im Bereich Fleisch, Milch, Eier. Das hat sich über beide Länder hinweggezogen, kann man das so sagen? Oder ist das eher eine europäische Forderung?
Die Sache mit den Forderungen war so, wir haben, ich hole vielleicht noch mal ein bisschen aus, um das Projekt im Ganzen zu skizzieren. Wir haben in dieser ersten Phase die Reisen gehabt, wo es wirklich gegangen ist um das Verständnis. Verstehen, wie hängt das Ganze zusammen? Haben in der zweiten Phase dann geschaut, okay, mit diesem Verständnis, mit dem Wissen, eine nachhaltige Bewirtschaftung ist total wichtig. Was habe ich selber in der Hand? Wie kann ich als Betrieb arbeiten, dass ich nachhaltig bin? Und zwar nicht nur ökologisch, sondern genauso sozial und ökonomisch nachhaltig. Was kann ich da selber machen? Wir haben da auch in beiden Ländern regionale Austauschbesuche gehabt. Das heißt, mit den steirischen Betrieben waren wir zu Besuch auf anderen steirischen Betrieben. Die Argentiner haben das parallel dazu in Argentinien gemacht. Und bei dieser Frage von, was habe ich selber in der Hand? Man hat viel selber in der Hand, die Betriebe haben viel selber in der Hand, aber vieles haben sie ja nicht in der Hand. Und das heißt, da haben wir den ganzen Prozess lang mitnotiert und mitbeobachtet, was sind da eigentlich die Grenzen, an die man stoßt. Und sind dann in der dritten Phase des Projekts, haben wir auf das dann hingeschaut. Was habe ich nicht in der Hand und was sind diese Rahmenbedingungen? Die Österreicher hier, die Argentiner in Argentinien. Okay. Und haben dann eben geschaut, okay, was sind diese Rahmenbedingungen und wer müsste was tun oder wie müssten die Rahmenbedingungen anders sein? Und aus diesem Prozess sind mehrere Forderungen entstanden, einige für Österreich, einige für Argentinien und eine davon ist eben die Forderung nach der Haltungs- und Herkunftskennzeichnung, die von den Österreichern formuliert ist, aber die natürlich auch von Argentinien mit unterstützt wird. Das war uns bei den Forderungen immer sehr wichtig, dass wir nicht eine Forderung formulieren für Österreich, die zwar für Österreich gut ist, aber für Argentinien dann negativ ist und umgekehrt. Das heißt, das war auch in Absprache zwischen den teilnehmenden Betrieben aus beiden Ländern. Und die Argentinier unterstützen die Forderung auch mit.
Wie schwer ist es in Argentinien jetzt da anzudocken und politisch etwas zu verändern aktuell für euch?
Es ist sehr schwierig. Also mit der Regierung Milei wird alles zurückgefahren, was öffentliche Unterstützung ist für die familiäre Landwirtschaft.
Also wir haben sozusagen die freien Spiele der Marktwirtschaft mit allen negativen Konsequenzen.
Ganz genau. Und das spüren Sie gerade wirklich massiv. Also es hat früher nicht unendlich viel gegeben an Unterstützung, aber es hat sehr wohl Strukturen gegeben. Es hat Einrichtungen gegeben mit entsprechendem Personal, um die familiäre Landwirtschaft zu stärken. Das ist jetzt wirklich aufs allergrößte Minimum runtergefahren worden.
Du hast vorher gesagt, es gibt Hunger. Auch in Argentinien, wäre nicht gerade das ein Lösungsweg, die kleinbäuerliche Landwirtschaft zu stützen? Und warum macht man das politisch nicht? Weil man ökonomisch abhängig ist von den Exporten? Oder was ist der Grund dahinter?
Ja, weil es darum geht, dass Dollar ins Land kommen. Und Dollar kommen eben ins Land durch die Exporte. Aber natürlich wäre das, wieder beim Thema Ernährungssouveränität, natürlich wäre das ganz die Basis, dass die bäuerlichen Betriebe, die es im Land gibt, produzieren für die Menschen im Land. Aber das ist politisch und wirtschaftlich gesehen so nicht gewollt.
Wenn wir jetzt ein bisschen auf uns schauen, als Konsumentin, als Konsument, was leitest du daraus ab? Wie können wir dazu beitragen, global oder regional, dass Ernährungssouveränität ein Thema ist, dass ich hier nachhaltiger bin, dass ich Klimaschutz betreibe im Sinne von Ernährung. Was nimmst du da mit aus dem Projekt?
Ich finde die Frage total spannend und total wichtig, weil ich persönlich und ich als Konsumentin ich durch das Projekt einen ganz anderen Blick auch gewonnen habe. Und ich glaube, das wäre ein Blick und ein Verständnis, der ganz wichtig ist allgemein für die Gesellschaft und für alle Konsumenten, Konsumentinnen. Ich sehe es als wahnsinniges Privileg, dass ich jetzt in diesem Projekt so nahe an die Landwirtschaft da in Österreich gekommen bin.
Was ist der Blick? Was meinst du konkret damit, was du gesehen hast?
Ich glaube, ich habe ganz viel Verständnis entwickelt für die bäuerlichen Betriebe in Österreich. Weil man ist recht schnell eigentlich immer in dem, dass man sagt, die verfüttern so viel Soja und das ist so schlecht für die Umwelt und die Tierhaltung ist so schlecht und Fleisch ist so schlecht. Also ich glaube, wir sind da in der Gesellschaft sehr schnell zum das Kind mit dem in ein Schwarz-Weiß-Denken gekommen. Also es ist klar, wir konsumieren zu viel Fleisch und das hat problematische Auswirkungen, das ist klar. Aber damit gleich zu sagen, Fleisch ist per se schlecht und tierische Produktion ist per se schlecht, ist ein Fehler und geht zu schnell. Und einfach da zu sehen, okay, es gibt unterschiedliche Weisen, wie man Fleisch produzieren kann. Und Fleisch zu produzieren, Tiere zu halten, hat ganz klar eine Berechtigung. Und wenn ich mir anschaue, die Almweiden, die Wiesen, allgemein Grünland, was das für eine wichtige Rolle spielt für Biodiversität, für die Resilienz, dann sehe ich das. Und ich merke es jetzt, wir sind ja immer wieder in Schulen mit Workshops und wir versuchen da jetzt auch so diesen Blick, den wir entwickelt haben, der auch ein sehr wertschätzender Blick ist auf die familiäre Landwirtschaft, auf die bäuerlichen Betriebe reinzubringen. Und da stoßt man recht schnell auf Unverständnis oder wird dann kritisiert, ihr tut es jetzt alles schön malen und das ist viel zu romantisiert. Mhm. Und um das geht es aber nicht. Es geht nicht darum zu sagen, okay, das ist gut und das ist schlecht, sondern es geht darum, den systemischen Zusammenhang aufzuzeigen. Dazu muss ich zeigen, welche Probleme es gibt, welche negativen Auswirkungen das es gibt, aber auch, was die positiven Seiten von Landwirtschaft sind. Und dass bäuerliche Betriebe ganz viele wichtige Leistungen erbringen für die Gesellschaft als Ganzes. Für die Wirtschaft, für die Ernährung. Und da einfach diese Begegnungen mit den österreichischen Betrieben und zu verstehen, okay, ihr seid extrem mutig und ihr seid extrem motiviert und beschlossen, was zu ändern. Also ein konkretes Beispiel vielleicht, die Schweinemester, die sagen, ich will einen Tierwohlstall machen, aber sie wissen nicht, wer ihnen das Fleisch abnehmen will. Und die ewig herumtelefonieren müssen, bis irgendein Supermarkt sagt, okay, ich nehme euch das ab und dann machen sie den Vertrag oder haben sie die Zusage und es springt ihnen wieder wer ab und sie machen trotzdem weiter. Und da denkt man, wow, das ist total beeindruckend, mit welchem Mut und welcher Entschlossenheit die das vorantreiben. Und da habe ich irrsinnig viel an Respekt und an Verständnis gewonnen.
Und es zeigt auch, dass es wichtig ist, die Gesellschaft mitzunehmen, oder, auf diesen Weg. Es müssten viele diese Eindrücke bekommen, die du bekommen durftest, oder?
Total, total. Und das ist eben, jetzt kommen wir auf die Frage, die du gestellt hast, mit was die Gesellschaft tun kann. Ich glaube, dieses sich interessieren ist wahnsinnig wichtig. Interessieren, hinhören, reden, zuhören. Und auch aber diese festgefahrenen Standpunkte ein bisschen in Frage stellen. Mhm. Also ist es jetzt wirklich nur schlecht? Oder nicht. Oder einfach da zuhören und auch die positiven Seiten zu sehen und einfach da einen differenzierten Blick zu entwickeln. Das ist, glaube ich, für uns alle, für alle, die wir da beteiligt sind und die im Projekt waren, ein ganz ein wichtiges Learning aus dem Projekt.
Aber auch sehr fordernd, weil der Zeitgeist, es geht alles sehr schnell. Man hat sehr viele Informationen oft gefiltert. Man will schnelle, einfache Lösungen, die gibt es oft nicht. Ja. Wir brauchen zwei Handys und sparen beim Essen, weil wir vielleicht ein Jäger und Sammler sind und immer das Billigste haben wollen. Das trifft sich hier, oder?
Total, total. Und deswegen glaube ich, dass dieses Hinschauen, Hinhören, sich interessieren so wichtig ist, weil wenn ich hinhöre und hinschaue und was begreife, vielleicht auf dem Bauernhof fahre und mir das anschaue, dann gewinne ich ja die Wertschätzung wieder. Ich glaube, das passiert dann fast von selber. Mhm. Wenn ich das Produkt nicht nur als fertig verpacktes Produkt im Supermarkt sehe, sondern die ganze Geschichte dahinter, dann sehe ich den Wert, den das Lebensmittel hat. Und das ist, glaube ich, so ist wahnsinnig wichtig, dass wir dem Lebensmittel seinen Wert zurückgeben und dass wir sehen, was dahinter steht. Es geht nicht nur um das Lebensmittel, sondern es geht um die ganzen Leistungen, die dadurch für die Landwirtschaft erbracht werden.
Was motiviert dich persönlich, dich so einzusetzen für dieses Thema? Wo kriegst du deine Kraft her?
es sind einfach so viele so lässige Leute, die ich kennenlerne. Und also ich meine, grundsätzlich Ernährung, Lebensmittel ist die Basis für so viel, also für alles. Ohne Lebensmittel da mal überhaupt nichts. Und das heißt, das ist von Grund aus ein Thema, das mich einfach total interessiert, aber einfach die vielen, vielen Begegnungen, seien es die Bauern und Bäuerinnen in Österreich oder die in Argentinien oder die Projektpartner, die alle wahnsinnig viel Mut und Überzeugung reinbringen. Und das motiviert mich einfach auch da in Graz.
Du bringst auch viel Mut und Überzeugung rein, weil ihr kämpft ja auch gegen Mühlen, die schwer zu drehen sind, oder?
Natürlich. Natürlich braucht es, glaube ich, auch ein bisschen Ausdauer. Und wenn wir jetzt Forderungen formuliert haben mit den Betrieben, ja, es ist naiv zu glauben, wir haben jetzt formuliert und an die Regierung geschickt, ja, ist jetzt auch ein ganzer, aber so, also es wäre naiv zu denken, das geht alles sehr einfach. Also das ist schon klar, dass das Ganze sehr, sehr viel Zeit braucht und ja, langsam mal in den Mühlen sind.
Ja. Wie kann man sich, wenn man an eurer Arbeit interessiert ist, wie könnte man sich bei Welthaus engagieren oder auch bei Allianza-Projekten engagieren?
Wenn man beim Projekt Allianza, oder wenn man die Themen interessant findet, würde ich sagen, der allererste Schritt ist, man meldet sich für ein Newsletter an. Einfach weil man da am Laufenden bleibt, weiß, wann wieder Aktivitäten stattfinden, welche Themen gerade aktuell sind und einfach sich einbringen kann. Also ich glaube, in dem
auch
Projekt...
Auch als Bauer, als Bäuerin, als Jungbauer, als Jungbäuerin?
Unbedingt. Mhm. Also wie gesagt, das Projekt jetzt ist gerade am Auslaufen, aber es wird weitergehen, in welcher Form auch immer. Und alle Leute, die motiviert sind und da mitreden wollen, sind herzlich willkommen. Und ich glaube, das ist das Wichtige, was wir in dem Projekt da gesehen haben, es braucht ja nicht nur die Bauern allein, sondern es braucht so viele und es braucht so viele, die mitreden und die interessieren. Wir waren ja viel mit der Wissenschaft, also Raum bei Gumpenstein war auch immer wieder im Projekt beteiligt, hat sie eingebracht, vielen Dank an der Stelle auch. Wir brauchen die Konsumenten, wir brauchen die Politik, wir brauchen Kirche, die sich engagiert. Mhm. Also einfach da an alle, denen das ein Thema ist, oder die vielleicht auch noch nicht wissen, dass das ein wichtiges Thema ist, aber sich darauf einzulassen, vielleicht uns auch zu einem Workshop einzuladen in einer Schule oder in einer Gruppe, um da diesen, um die Diskussion zu starten, und sich einfach auf die Themen einzulassen mit einem offenen Blick auf das Ganze. Ganz allgemein für Welthaus, man kann bei uns ein Praktikum machen, wir haben immer wieder Veranstaltungen und wir sind natürlich auch spendensammelnde Organisation. Das heißt, wenn jemand die Projekte in den Partnerländern unterstützen will, freuen wir uns auch da über finanzielle Unterstützung.
Was wünschst du dir für die Zukunft diesbezüglich? Ich meine jetzt Ernährungssouveränität, gesunde Lebensmittel, klimagerechte Landwirtschaft.
Für die Landwirtschaft wünsche ich mir, dass sie es weitermachen können und mit Freude. Mhm. Also ich habe ganz viel Freude erlebt und ganz viel Stolz auf die Produkte, die entstehen. Aber da steckt ganz viel Kampf dahinter immer. Und wenn ich mir denke, wenn dieser ganze Kampf nicht wäre, wenn die Basis da wäre, wenn ich nicht um den Boden kämpfen muss, auf dem ich anbauen kann, dann wäre diese Freude einfach ganz, ganz stark da und die Leistungen, die für die Gesellschaft erbracht werden, noch viel größer. Und einfach das wünsche ich den Betrieben, dass sie das weiter mit Freude machen können. Und uns anderen wünsche ich, dass wir uns darauf einlassen und dass wir wirklich auch die Freude spüren, wenn wir dieses Lebensmittel dann essen dürfen. Die Freude und die Dankbarkeit für das, dass das jemand für uns gemacht hat.
Gibt es etwas, was du uns noch mitgeben willst? Unseren Podcast hören sehr viele Junge, die in der Landwirtschaft sind oder in die Landwirtschaft kommen, was möchtest du denen mitgeben?
Erstens, ich habe es eh schon gesagt, das reden wir miteinander. Also sagen wir nicht, du bist aus der Ecke und ich bin aus der anderen und wir können nicht miteinander reden, sondern reden wir wirklich miteinander und machen wir gemeinsam eine bessere Zukunft. Und für die jungen Betriebe ganz viel Mut und cool, dass ihr das macht und also, wir haben auch ganz viele junge Betriebe kennengelernt. Man denkt, wow, ihr seid so cool. Ihr habt echt Mut und lasst euch ein und danke, dass ihr das macht.
Schöne Schlussworte. Danke.
Danke dir.
Raum erknüpfen, Stein.